Ich wundere mich ehrlich gesagt, wie wenig Anstrengungen insbesondere seitens von Infrastruktureigentümern, Bahninfrastruktureigentümern gemacht werden, aktive Nachfragesteuerungen zu machen.
Viele warteten erstmal ab und sagten, wir beobachten mal, wie die Geschäfte anlaufen mit denen, die jetzt den Mut haben.
Wenn nicht wir über praktische Verkehrswende und weniger Theorie nachdenken, wer soll es dann machen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn-Podcast. Mein Name ist Florian Dürr. Das, was wir hier hören, das ist der 2800 PS Caterpillar-Motor der Diesellok 219001. Sie gehört dem Ein-Mann-Unternehmen Lok Rapid von Roland Sankuhl. Er hat die Lok vor einigen Jahren erworben und wieder betriebsfähig aufgearbeitet. 219001, das dürfen wir jetzt auch mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Wir sind ja schließlich ein Eisenbahn-Podcast. Das ist ein echtes Einzelstück. Sie ist 1965 von Klöckner Humboldt Deutz in Köln als V169001 an die Bundesbahn übergeben worden. Und sie war die erste Lokomotive aus der V160-Familie, die mit einer zuschaltbaren Gasturbine ausgestattet war. Sie war der Prototyp für diese Technologie. Bei den Dieselloks und mit den auf dieser Lok gesammelten Erkenntnissen konstruierte man später die Baureihe 210, die ja ebenfalls mit Gasturbine ausgestattet war. Diese Technologie, die eine zeitweise Leistungssteigerung ermöglichte, hatte bei der DB aber schon Mitte der 70er Jahre ausgedient und die Bundesbahn stellte den Prototyp 219001 im Jahr 1977 schließlich ab. Später gelangte sie nach Italien, dort wurde sie vor Bauzügen eingesetzt und nach einem Umbau bei Gmeinder in Moosbach, wo unter anderem der alte Maybach-Diesel gegen einen leistungsstärkeren Caterpillar-Motor ausgetauscht wurde, stand sie zunächst bei der Bahngesellschaft Waldhof und später bei den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser im Dienst. Dort ging sie 2013 erneut aus dem Dienst. Jetzt gehört sie, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, Roland Sankuhl, einem Lokführer aus Oldenburg, der mir seine Maschine auch bereitwillig von innen gezeigt hat. Es war sehr interessant. Dank und Grüße an der Stelle nochmal an dich, lieber Roland. Die Lok steht jetzt im kleinen Bahnhof Friedenbeck im Verlauf der Strecke Stade-Bremervörde. Sie hat einen Düngemittelzug aus Tschechien hierhin gebracht und rangiert die Wagen nun in das Gleis an der Ladestraße. Ein bisschen fühlt man sich in alte Zeiten zurückversetzt, wenn man dieses Treiben beobachtet. Die Schüttgutwagen von Novochemie über den Vermieter Ermewa eingestellt, die sind noch nicht so mit Graffiti entstellt, wie das bei anderen Güterwagengattungen der Fall ist. Und die altrote Lok davor auf den Gleisen des kleinen Landbahnhofs in Niedersachsen erinnert an die Zeiten der Bundesbahn. Nostalgisches Flair bei Nieselregen auf dem Plattenland. Genau so hätte es vor 40 oder auch 50 Jahren hier aussehen können. Schienengüterverkehr in der Fläche. Das war ja früher ganz normal. Wo Gleise lagen, nutzte man die Anlagen zum Versand und Empfang von Gütern und Waren, verlud Stück und Eilgut und schob Waggons auf die Anschlussgleise der Firmen. Heute beobachtet man das aber nur noch selten. Vielerorts sind Gütertarifpunkte aufgelassen worden, weil sie nicht mehr rentabel waren. Meist sind Anschlussgleise, Ladestraßen, aber auch Bockkräne, Schuppen und was man sonst noch dafür braucht, verschwunden. Eine V60 oder eine V90, die mit ein paar Wagen übers Land zuckelt, das gibt es gelegentlich zwar noch, aber bei weitem nicht mehr in dem Umfang wie früher. Schienengüterverkehr ist heute mehr denn je geprägt vom Ganzzugverkehr, also etwa Schüttgüter, Autos oder Chemikalien und natürlich vom Containerverkehr, vor allem von und zu den Seehäfen in Europa oder über die neue Seidenstraße bis nach China. Heute wollen wir uns mal ein Projekt ansehen, das versucht, wieder Schienengüterverkehr in die Fläche zu bringen. Denn hier in Friedenbeck gibt es noch ein Ladegleis und eine Ladestraße. Da sind Schlaglöcher drin, aber den Lastwagen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die hier entlangfahren, denen macht das nichts aus. Mit einem Förderband wird der Dünger aus den Waggons auf die Straßenfahrzeuge umgeschlagen. Dass das hier noch geht, das ist vielleicht auch ein Glücksfall. Und der ist darauf zurückzuführen, dass die Infrastruktur, also die Bahnstrecke, nicht der Deutschen Bahn gehört, die Anfang dieses Jahrtausends unter Bahnchef Medorn großflächig sehr viele ungenutzte Gleise und Anschlüsse rausreißen ließ. Die durch Friedenbeck verlaufende Bahnstrecke Stade-Bremer-Förde, die gehört seit Beginn der 1990er Jahre den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser, kurz EVB. Das ist ein Eisenbahnunternehmen, an dem das Land Niedersachsen und die Landkreise hier beteiligt sind, also ein öffentliches Bahnunternehmen, das 235 Kilometer eigenes Streckennetz im nassen Dreieck betreibt. Das nasse Dreieck, das ist die von Elbe, Weser und der Nordsee umflossene oder soll ich umspülte sagen, Region zwischen Hamburg, Bremen und Cuxhaven. Und die EVB hat eben noch nicht an allen Bahnhöfen die Gleise abgebaut. Das versichert mir Geschäftsführer Christoph Grimm, den ich zusammen mit Projektmanager Ingo Heine am Bahnhof in Friedenbeck getroffen habe.
Die EVB hat ja in den letzten 10, 15 Jahren konsequent ihr Streckennetz renoviert und saniert und hat dabei grundsätzlich alle vorhandene Ladeinfrastruktur wieder eingebaut und ebenfalls mit modernisiert. Wir können die jetzt sehr schnell nutzen. Ja. Und bei der Deutschen Bahn laufen Streckensanierungen generell so ab, dass dann nach jedes Gleis, was nicht unmittelbar und sehr häufig benutzt wird, nicht mehr wieder angebunden wird und eingebaut wird. Ich traue mich jetzt keine feste Zahl zu nennen, aber einen deutlich zweistelligen Prozentsatz aller Ladestellen von Niedersachsen finden sich im Netz der EVB.
Mehr noch, da es nur auf einem Teil der EVB-Infrastruktur täglich Reisezugverkehr gibt, hält sie einen Gutteil der Strecken vor allem für den Güterverkehr und für den Moor-Express vor. Das ist ein saisonal an Sonn- und Feiertagen verkehrender Touristikzug zwischen Bremen und Stade. Konkret sieht es auf dem EVB-Netz so aus. Zwischen Bremerhaven, Bremer-Förde und Buxtehude gibt es Schienenpersonennahverkehr. Dort fährt die RB33 zum Teil mit Wasserstofflint. Zwischen Stade und Hesedorf sowie zwischen Bremerförde und Osterholz-Scharmbeck gibt es nur Güterverkehr und eben gelegentlich den Moor-Express und die EVB-Strecken Bremerförde, Rothenburg, Wümme und Zeven-Tostedt werden ausschließlich für den Güterverkehr vorgehalten. Güterkunden gab es zuletzt entlang der EVB-Strecken nur noch ganz wenige, sagt Christoph Grimm.
Wir hatten nur noch 2, 3 Ladestellen, die wirklich regelmäßig bedient worden sind. Und wenn wir diese Strecken vorhalten, müssen wir sie auch besser auslasten. Und einen, ich sag mal ganz pragmatischen Ansatz der Verkehrswende mal selber durchzuführen. Und das ist für uns natürlich nochmal eine besondere Verpflichtung, weil wir ein regionales Verkehrsunternehmen sind, die Landkreise an uns beteiligt sind. Wir sind ein öffentliches Unternehmen. Also wenn nicht wir über praktische Verkehrswende und weniger Theorie nachdenken, wer soll es dann machen?
Und deshalb hat Christoph Grimm das Projekt Schienengüterverkehr in der Fläche aus der Traufe gehoben, um mehr Verkehr auf die zwar in den vergangenen Jahren teils aufwendig sanierten, aber dennoch wenig genutzten Strecken zu bringen. Dazu hat er erstmal jemanden eingestellt, nämlich Ingo Heine. Der ist Projektmanager und kümmert sich seit Anfang 2024 um die Güterverkehrsinitiative der EVB. Er betreut die Verkehrsunternehmen, die dadurch ja zum Teil neu auf die EVB-Infrastruktur kommen. Und er sucht natürlich neue Unternehmen, die die Schiene nutzen wollen.
Ich selber bin nicht aus dem Bahnbereich, 30 aus dem Lebensmittelexport hinzugekommen und war ganz naiv gestartet. Ich habe mir Google Maps genommen und bin unsere Strecke mal virtuell abgegangen und habe mir einfach die potenziellen Unternehmen herausgeschrieben, die in Frage kommen, auch mit größerem Güteraufkommen, denen wir Alternativen anbieten können zum Lkw-Transport. Und wir sind einfach ganz systematisch vorgegangen, erst einmal das Einzelgespräch gesucht, dann Infoveranstaltungen geplant und durchgeführt.
Und Christoph Grimm ergänzt, dass die Güterverkehrsinitiative der EVB nicht nur aus Eigennutz entstanden ist.
Wir haben diese Projektstelle von Ingo Heine ganz bewusst im Bereich der Infrastruktur angesiedelt, weil es geht uns darum, unsere Infrastruktur zum Wohle der Region und der Wirtschaft hier stärker zu nutzen. Natürlich freuen wir uns, wenn hier Güterzüge der EVB fahren. Das ist ganz klar, aber es ist nicht eine Güterverkehrsinitiative der EVB Logistik, sondern der Infrastruktur.
Also vorhandene, öffentliche, von Steuergeld mitfinanzierte Infrastruktur besser auslasten. Letztendlich ist das Ziel des Projekts. Vor 1,5 Jahren ging es los und inzwischen tragen die Bemühungen erste Früchte. Es kam Resonanz auf die Anfragen, vor allem in den Regionen im Nassen Dreieck, wo mehr Gewerbe und Industrie angesiedelt ist, wie Ingo Heine berichtet.
Dort haben wir unsere bestehenden Ladestraßen als zentrale Verladeplätze angeboten. Denn die Zeiten eigener Gleisanschlüsse mit hohem Investment seitens des Anschließers, die scheinen zumindest in unserer Region doch passé zu sein. Und so bietet es sich an, mit Speditionspartnern Ware vom Kunden an den zentralen Ladeplatz zu verholen, um es dort bereitzustellen und dann entsprechende Bahntransporte zu planen und durchzuführen.
Ja, und im Gespräch mit den potenziellen neuen Kunden geht es oft erstmal darum, wieder Vertrauen aufzubauen. Denn es gibt auch Unternehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten negative Erfahrungen mit der Bahn gemacht haben, sagt Ingo Heine.
Viele warteten erstmal ab und sagten, wir beobachten mal, wie die Geschäfte anlaufen mit denen, die jetzt den Mut haben. Ein Fuhrunternehmen, was hier in der Region ansässig ist, kam in der letzten Woche sofort zur Entladung dazu und hat gesagt, ich sehe, es funktioniert. Ich habe für Dezember schon den ersten Schotterzug geplant. Und so erhoffen wir uns einfach, dass wir so auch mehr Unternehmen begeistern können, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.
Und inzwischen springen immer mehr Unternehmen auf den Zug auf. Inzwischen sind die ersten Geschäfte fest vereinbart und weitere stehen in Aussicht. Auf praktisch allen reinen Güterverkehrsstrecken der EVB sind inzwischen neue Verkehre hinzugekommen. Christoph Grimm freut das.
Zwischen Zeven und Tostedt ist es vor allen Dingen der größere Zwischenort Sittensen, auch mit einem Landhandel. Hier an der Strecke von Stade nach Bremervörde, das ist von unseren Strecken eine der meistbefahrenen ohne regulären Personenverkehr, weil hier auch die Überführungsfahrten der Staatszüge stattfinden und der Moorexpress im Sommer verkehrt, ist in Friedenbeck die Reiser der Landhandel hinzugekommen und hoffentlich demnächst noch ein weiterer Kunde, das können wir aber noch nicht genau bestätigen. Richtung Rothenburg erwarten wir Neuverkehr in Selsingen und zum Teil auch in Waffensen. In Waffensen haben wir heute schon einen Neuverkehr, der interessanterweise dort zum Beispiel durch DB Cargo derzeit bedient wird. Und in Richtung Gnarrenburg auf der ehemaligen Bremervörder Osterholzer Eisenbahn erwarten wir fürs Jahr 2025 an zwei Standpunkten Neuverkehre.
Von was sprechen wir da? Sprechen wir da von Ganzzugleistung oder ist es auch das, was die Deutsche Bahn jetzt zum Beispiel als Einzelwagenverkehr bezeichnet?
Wir sprechen grundsätzlich von Ganzzügen. Leider ist es uns bislang nicht gelungen, mit der Deutschen Bahn ein Abkommen abzuschließen, in dem ein sinnvoller Einzelwagenladungsverkehr für uns wieder möglich wäre. Wir sind grundsätzlich daran interessiert. Auch das haben wir uns schon angeschaut, weil wir zum Beispiel in Hesedorf einen Gashändler haben, der natürlich immer nur wenige Wagen bräuchte.
Mehr Güterverkehr auf den Strecken der EVB, davon profitiert natürlich nicht nur die EVB, die ihre Infrastruktur besser auslastet, sondern auch Dritte, also Eisenbahnunternehmen, die diese Züge zustellen und anfallende Rangierarbeiten erledigen. Dazu zählen zum Beispiel die Eisenbahngesellschaft Potsdam, Holzlogistik und Güterbahn Bebra, Heavy Haul Power International und Raildocks. Und auch Roland Sandkuhl mit seiner 219001 hat daraus einen Auftrag ergattert, den Düngemittelzug von Novochemie nach Friedenbeck zum Landhandel. Im schwierigen Markt für Schienengüterverkehr sind solche Fahrten noch eine relativ sichere Sache, sagt Christoph Grimm, der diesen Geschäftsbereich seines Unternehmens im Moment ganz besonders im Auge hat.
Generell ist die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene natürlich ein großes Thema. Bei diesen Landhandelsprodukten, die heute im Mittelpunkt stehen, sind die Mengen so groß, dass der LKW über längere Entfernungen glücklicherweise noch keine richtige Alternative ist. Wir setzen uns auch im Rahmen von verschiedenen Verbänden, in denen wir aktiv mitarbeiten, natürlich dafür ein, dass insgesamt der Schienengüterverkehr günstigere Bedingungen wiederkriegt. Mir sind faire Wettbewerbsbedingungen lieber als Subventionen.
Gute Chancen also, dass demnächst noch mehr Güterzüge über die Strecken der EVB rollen werden. Neben den Ganzzügen für den Landhandel hat Ingo Heine aber noch ein anderes Segment im Blick. Containerleistungen im Last-Mile-Geschäft, also die Möglichkeit, Seekontainer aus dem EVB-Streckennetz in die nahegelegenen Seehäfen Hamburg und Bremerhaven über die Schiene zu transportieren.
Ein Geschäft, was heute ausschließlich per LKW umgesetzt wird. Wir sind unbedingt daran interessiert, dass wir auch Ganzzüge im zwei- oder dreimaligen Rhythmus pro Woche dann durchführen für Exporte, die dann Richtung Drittland gehen. Allerdings müssen wir da erstmal infrastrukturell noch an Ladestraßen bauen, an Konzepten des Vorlaufs über Speditionsunternehmen und auch Verladeeinrichtungen wie Reach-Steckern beispielsweise. Und ergänzend dazu läuft ein interessantes Projekt an mit dem Lock-In-Park Elsdorf. Heute ja reiner LKW-Standort, Nörpel und IKEA als große Logistiker dort ansässig, durch die BLG koordiniert. Und dort direkt an dem Gewerbepark entlang läuft eine Bahnstrecke der EVB von Rothenburg kommend. Und unsere Initiative ist, dass wir Investoren finden, die helfen, dort ein Gleis zu setzen, damit die dortigen Betreiber auch die Möglichkeit haben, so kombinierte Verkehre durchzuführen.
Die EVB tritt also nicht nur als Transporteur und Infrastrukturanbieter auf, sondern auch als Ansprechpartner, der vernetzt zwischen Anschließern, Verladern und Bahnunternehmen vermittelt und Unternehmen bei der Erstellung von Förderanträgen oder bei der Reaktivierung von Gleisanschlüssen unterstützt. Die Allianz pro Schiene fand das Projekt so gut, dass sie die EVB sogar für den Verkehrswendepreis nominierte. Der vom Umweltbundesamt geförderte Preis will erfolgreiche Vorbilder vorstellen, an denen sich andere orientieren können und die zur Nachahmung anregen. Ist das Projekt so mustergültig, dass es Schule machen könnte?
Auf jeden Fall. Ich wundere mich ehrlich gesagt, wie wenig Anstrengungen insbesondere seitens von Bahninfrastruktureigentümern gemacht werden, aktive Nachfragesteuerung zu machen. Man überlässt das Geschäft sehr stark den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und ich glaube aber, dass man auch als Eisenbahninfrastrukturunternehmen, wir als EVB sind eben in der seltenen Position, beides zu sein, dringend aktiv seine Nachfrage mehren sollte.
Auf welche Hürden stößt man, wenn man sowas versucht auf den Weg zu bringen?
Da kann vielleicht sogar Ingo Heine aus der Praxis mehr dazu berichten.
Wirklich eher Ressentiments, dass die Bahn vermeintlich nicht flexibel genug ist oder nur sich im Langstreckenbereich eignet und kostengünstig sein kann. Aber da gibt es viele Beispiele, die wir auch schon geliefert haben und mit Neugeschäften liefern, dass wir auch gerade im Kurzstreckenbereich, auch unter 300 Kilometer Distanz, durchaus uns preisseitig in den Wettbewerb stellen dürfen.
Und? Die Deutsche Bahn, DB Cargo, hat leider auch viel Vertrauen bei gerade kleineren Kunden verspielt, durch wenig Kundenorientierung, durch schwache Ansprache und Kommunikation und eine hohe Unzuverlässigkeit. Und das sitzt bei diesen Kunden sehr lang. Und wenn sie einmal investiert haben in alternative Transportmöglichkeiten, sich Rampen für LKWs etc. gebaut haben, dann sind sie nicht sofort wieder da, nur weil wir vorbeikommen und sagen, wir würden es gerne nochmal mit euch probieren.
Und wenn ich das kurz ergänzen darf, wir stellen immer mehr fest, DB Cargo hat ja, weil sie grundsätzlich auch das Güterverkehr und die Ladestraßen zurückgebaut hat, ein Problem, nicht sofort einspringen zu können, wenn es Güterunternehmen gibt. Und die EVB hat, ob es strategisch sein mag oder ja, um einfach die Zeit auch abzuwarten, die Ladestraße einfach überwuchern lassen. Und wir können sie jetzt sehr schnell ertüchtigen, indem wir sie freilegen und innerhalb von wenigen Wochen dann für jede Kundschaft Bereitschaft signalisieren. Das ist sicherlich auch eine hohe Flexibilität, die Mittelstandsunternehmen wie die EVB gegenüber großen Konzernen bieten können.
Mit ihrem Projekt Schienengüterverkehr in der Fläche möchten die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser also beweisen, dass es möglich ist, auch abseits der Ballungszentren in nennenswertem Umfang Verkehre von der Straße auf die Schiene zu bringen. Das spart nicht nur Lkw-Fahrten, sondern auch CO2. Bleibt zu hoffen, dass die EVB den Optimismus auch in herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, nicht verlieren und erfolgreich weiter Güter von der Straße auf die Schiene bringt. Und das war's für diese Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn-Podcast. Wenn's euch gefallen hat, dann folgt uns gerne, dann gebt uns ein Like, zum Beispiel bei YouTube oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Und empfehlt uns auch gerne euren Freunden und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns. Doch bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch auf eine tolle Aktion von uns hinweisen, den Geramont Adventskalender. Jeden Tag im Dezember geht ein Türchen auf und dahinter verbirgt sich jeweils ein attraktiver Preis, zum Beispiel Modelleisenbahnen, Zubehör und Geschenke aus unserem Verlagsprogramm. Und wer jetzt gespannt ist und mitmachen möchte, der geht ab 1. Dezember 2024 auf geramont.de/Adventskalender. Dort wird alles weitere erklärt. Den Link dahin stelle ich euch auch in die Shownotes. Ich drücke euch jetzt die Daumen, dass es mit einem der Gewinne klappt und sage Tschüss und bis bald.